Noch 15 Sekunden, dann wird es 6.41 Uhr und in Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Und da sind wir beim Länderblick. Der kommt heute aus Baden-Württemberg. Dort drücken die Grundschullehrer jetzt die Schulbank für die Zeit nach den Sommerferien. Denn das Kultusministerium hat bundesweit als erstes Englisch zum Pflichtfach in den Grundschulen erhoben. Damit stehen die Pädagogen vor einem Problem. Sie müssen nämlich eine Fremdsprache an Schüler vermitteln, die teilweise noch gar nicht richtig lesen und schreiben können. So werden also die Grundschullehrer in Baden-Württemberg derzeit unterrichtet in der Frage, wie man Sechsjährige für englische Sprache und Umgangsform begeistern kann. Ein Beitrag von Barbara. Rot.
A sailor went to sea, 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 to see what he could see, see, see.
Nachmittags an einer Grundschule bei Stuttgart. 9 Frauen und ein Mann sind mit Eifer bei der Sache. Sie machen alles nach, was 2 junge Frauen ihnen vormachen. Sie singen, sie klatschen dazu im Takt, sie hüpfen auf und ab, sie gehen in die Knie, sie drehen sich im Kreis. Die Spielchen sind lustig, es wird viel gelacht dabei. Ab August werden die 10 Lehrer mit ihren Erstklässlern reimen. Täglich 20 Minuten lang sollen die Kleinen spielerisch der Fremdsprache begegnen. Ehe die Grundschüler in das für sie vorgesehene Sprachbad eintauchen, müssen aber erst mal hunderte von Paukern schwitzen. Im Crashkurs an 4 Nachmittagen werden sie in die Geheimnisse der Methodik und Didaktik des Fremdsprachenunterrichts eingeweiht.
Sie müssen jetzt nicht verlangen, dass Ihre Kinder den Text schon ganz perfekt können. Seien Sie froh, wenn Sie dieses hier hinkriegen. Dieses Fingergehaken hier ist nicht ganz einfach. Ich habe da auch schon die tollsten Knoten in den Händen gesehen.
Im Fingerspiel sind Konstanze Hämmerlin und Inas Develing geübt. Die beiden unterrichten Englisch bereits in einem Pilotprojekt und bilden nun ihre Kollegen im Schulamtsbezirk Stuttgart aus. Sie bringen ihnen Lieder, Reime, auch Actionspiele bei. Sie geben praktische Tipps, welche Utensilien man zum Beispiel für ein Ratespiel braucht. Sie wissen, wie man Erstklässler zum Mitmachen animiert und mit kleinen Wettbewerben für die neue Sprache begeistert.
Es wird ihnen überhaupt nicht bewusst, was sie da lernen. Es macht ihnen einfach unheimlich viel Freude. Sie sind hochmotiviert. Das Spielerische liegt ihnen einfach. Und so bringe ich eine Sache an sie heran, ohne dass sie das Gefühl haben, sie lernen. Sie lernen nebenbei.
Am Anfang rede ich. Ich muss ihnen ganz viel bieten, durch Bilder, meine Mimik, Gestik oder dadurch, dass wir es einfach tun. Dadurch verstehen sie es dann schon.
Noten gibt es in der 1. und der 2. Klasse noch nicht. Die Kinder gewöhnen sich erstmal an die neue Sprache. Der Unterricht wird dann systematisch erweitert. Englisch lesen und schreiben wird ihnen erst ab der 3. Klasse beigebracht. Der neue Lehrplan ist der erste seiner Art in Deutschland. Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan begründet ihn so.
Aus vielen Erfahrungen der letzten 30 Jahre ist ganz deutlich geworden, Kinder lernen eine Fremdsprache umso leichter, je früher sie beginnen können. Oder anders gesagt, das Grundschulalter ist in hohem Maße geeignet, einen Einstieg in das Erlernen der Fremdsprache zu schaffen.
1, 2, 3.
3.
In Mathe lernen die Kinder auf Englisch zählen, in Musik singen sie englische Lieder. Mit ein bisschen Fantasie lässt sich die Fremdsprache immer integrieren, meinen die Ausbilderinnen.
Ich hatte so eine große Rechenkette, mit der haben wir gerechnet und haben dann die Perlen zur Seite geschoben und laut gezählt. Und ein Junge hat dann gesagt, so und jetzt will ich das aber auf Englisch. Und schwupps, haben wir einfach auf Englisch gezählt.
Man muss sich das also nicht vorstellen, dass wir nur la 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 machen, sondern sit down, take out your book, please be quiet. Das sind übrigens die Wörter, die Ihre Klasse als erstes von mir gelernt hat, sit down und be quiet. Das haben Sie nach der 3. Englischstunde dann selbst schon gesprochen?
Deutlich sprechen, viel erklären und vor allem immer wieder wiederholen, bläuen sie ihren Kollegen ein. Wenn die Kinder anfangs auch nicht alles verstehen, sie gewöhnen sich doch an den Klang der fremden Sprache und irgendwann fangen sie ganz von alleine an, sie zu sprechen.
1, 2, 3.
Der Länderblick heute aus Baden-Württemberg von Barbara Roth.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak. Guten Morgen. 7.50 Uhr ist es, 10 Minuten vor 8. Ende der Woche konnte, wer wollte, davon wusste und hinreichend mit Geld ausgestattet war, Immobilien erwerben in Ostdeutschland. Mehr als 50 Objekte in Mecklenburg-Vorpommern und Nordostbrandenburg kamen in Rostock unter den Hammer. Unter die Bieter gemischt hat sich Axel Flemming.
160.000 Mark ist zweimal geboten, gibt 165 am Telefon.
170.000 am Telefon rechts außen. 170.000, 175.000, die Dame hier.
Hans-Peter Plättner trägt ein dunkelblaues Sakko mit goldenen Knöpfen. Ab und zu trinkt er einen Schluck Mineralwasser aus einem kleinen Stielglas. Plättner ist öffentlich bestellter und vereidigter Grundstücksauktionator und damit so etwas wie ein Zeremonienmeister. Er steht auf einem kleinen Podest hinter einem Pult aus braunem Holzfurnier. Daran hängt vorn das Schild Norddeutsche Grundstücksauktionen AG. Die Schrift in Gold, genau wie das Emblem der Firma, eine Kogge.
Auktionen sind ein außerordentlich transparenter Verkaufsvorgang, sozusagen für jedermann zu besichtigen, logisch, klar und nachvollziehbar. Zuschlagspreise in der Auktion sind Verkehrswerte, so die allgemeine Rechtsauffassung. Das faire und offene Verfahren des Verkaufs einer Immobilie in der Auktion mit oft sehr guten Verkaufsergebnissen hatte zur Folge, dass nicht nur private Grundstückseigentümer, sondern auch die öffentliche Hand, das heißt die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesellschaften, Städte, Gemeinden, gemeinnützige Organisationen in immer größerem Umfang unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen.
53 Objekte listet der Katalog für die Auktion in Rostock auf. Mindestpreis zusammen 1,6 Millionen Mark. Darunter ein Gutshaus, stark sanierungsbedürftig, ein Schloss, Zustand ruinös, ein ehemaliger Rinderstall, abrissreif, aber auch ein Wasserturm, eine Villa in der Rostocker Innenstadt und vier Grundstücke auf Deutschlands größter Ferieninsel Rügen.
Wir haben ja sehr viele Ferienimmobilien und diese Ferienimmobilien in Mecklenburg-Vorpommern erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit in der gesamten Republik. Mallorca ist out, man fährt also wieder an die Ostsee. Und deswegen werden Sie sehen, dass diese kleinen zu Ferienzwecken geeigneten Immobilien mit ein bisschen Land drum, dass man sie auch mal Luft kriegt und atmen kann, also nicht gerade nur so ein 600 Quadratmeter Grundstück, die werden alle vorzüglich laufen in der Auktion.
Das Publikum ist bunt gemischt. Businessmen im dunklen Zweireiher sitzen neben gediegenen Handwerksmeistern. Die meisten tragen Jeans und Turnschuhe, eine Dame ihren Yorkshire Mini-Terrier auf dem Arm.
Ja, ich bin aus dem Raum Berlin und es wäre eben schön, sag mal, wenn man sich zum Wochenende hier mal so eine Ferienwohnung damit einrichten könnte und einfach, sag mal, als Wertanlage sich das irgendwo zurückpacken. Das ist eben ein bisschen prickelnd, das ist wie zocken.
Wir werden erst einmal sehen, ob es sich ersteigern lässt und dann werden wir den nächsten Schritt machen.
Wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Also ich bin aus dem Gewerbe, ich mache das auch beruflich, solche Sachen. Also ich weiß, worauf ich mich da einlasse.
Das ist nicht die erste Ruine, könnte man sagen. Ja. Wäre nicht die erste Ruine.
Der Saal ist übervoll. Wenn ein Handy piept, greifen viele Hände in ihre Brusttaschen. Mindestens 300 Interessenten stehen in den Gängen an der Seite und nach der Meinung der 220 Sitzplatzinhaber vor allem im Weg. Die Klimaanlage läuft schon auf Volllast, höchste Stufe. Sie schafft es aber weder den Saal zu kühlen noch für frische Luft zu sorgen. Die Tür zur Terrasse wird geöffnet. Plättner blickt streng und versucht, sich und den Bietern etwas Ruhe zu verschaffen. Immer wieder klopft er mit seinem goldenen Stift dreimal kurz gegen das Pult, manchmal auch gegen das Mikrofon.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich habe Verständnis auch dafür, dass Sie untereinander gerne zwischen den Auktionen oder zwischen den Objekten persönliche Kommunikation in Form von Wortwechseln haben. Ich darf Sie sehr höflich bitten, das so weit wie möglich einzuschränken.
Von denen, die den Katalog bestellt haben, Auflage 75.000, leben zwei Drittel südlich der Mainlinie, hat Plättner analysiert. Links neben dem Pult an einer Tischreihe sitzen Mitarbeiter des Auktionators am Telefon, die Verbindung zu auswärtigen Bietern halten. Sechs Amtsleitungen gibt es, dazu noch ein paar Handys. Die am häufigsten gestellte Frage ist, haben Sie das gut verstanden? Wenn die Objekte vorgestellt werden, liegen die Telefonhörer direkt vor einem kleinen Lautsprecher. Zu den Rennern der Auktion gehört eines der drei angebotenen Forsthäuser. 200 Quadratmeter Wohnfläche, aber dafür auf einem Grundstück von über 43.000 Quadratmetern. Mitten in einem Naturschutzgebiet bis zur Ostsee sind es nur 6 Kilometer.
Wir kommen jetzt zur Katalogposition Nummer 5. Zum Aufruf kommt ein Grundstück in 18311 Hirschburg zum Forsthof Nummer 15. Eingeschossiges, leerstehendes ehemaliges Forsthaus in ruhiger Lage. Baujahr ca. 1920 geschätzt. Das Gebäude war zuletzt in 4 Wohnungen aufgeteilt. Das Gebäude verfügt über ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss sowie Teilunterkellerung. Die Beheizung erfolgt über Ofenheizung. Das Forsthaus ist sanierungsbedürftig. Teilweise wurde mit der Sanierung bereits begonnen.
Mindestgebot 150.000 Mark. Versteigerungsfieber.
Für dieses Objekt lagen uns einige Gebote für 150.000 Mark vor. Es liegen auch 2 Gebote über 160.000 Mark bereits vor. Wir sind verpflichtet, nach der Versteigerverordnung dieses so zu verlesen. Und wir sind vor allen Dingen verpflichtet, bei diesen Geboten zu beginnen. Meine Frage an Sie zunächst, gibt es ein höheres Gebot als 160.000 Mark?
Oben auf dem Pult, in Messingeinfassung, eine grüne Filzmatte. Darauf klopft der Hammer, fein gedrechseltes Holz, ein silberner Kopf. eine Spezialanfertigung.
345.000 sind von der Dame geboten, gibt es ein höheres Gebot als 345? Die sind dort geboten, gibt es ein höheres Gebot? 350.000. 350.000, jetzt möchten Sie ihm das Telefonkabel durchschneiden, nicht?
Und endlich der ersehnte Zuschlag.
355.000 zum Dritten. Und herzlichen Glückwunsch.
Ein junges Paar, 37 und 38 Jahre alt, Rechtsanwälte aus Berlin. 355.000 Mark ärmer, um ein Forsthaus reicher.
Beurteilen können wir es ohnehin nicht.
Wären wir nicht gegangen. Nee. So. Also das war so ungefähr das Limit. Es war eine subjektive Entscheidung, was uns das wert war. Was es wirklich wert ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also uns begeistert das Grundstück in erster Linie, die Lage in der Nähe zur Ostsee. So, wir müssen erstmal.
Okay. Gut. Mit Notarin Hannelore Gamm verlassen sie den vollen Saal. In einem Nebenraum gießt die Juristin den Vertrag in eine gültige schriftliche Form. Denn mit dem Zuschlag sind die Steigerer Besitzer und erst wenn sie den Preis bezahlt haben, dann werden sie Eigentümer.
Nach dem Zuschlag sind 10% als Bietungssicherheit dann auch gleich zu zahlen. Und danach schließt sich dann die Beurkundung des Kaufvertrages an. Das ist dann die notarielle Urkunde, die den ganzen Vorgang dann abschließt.
Plättner freut sich. Die Auktion ist gut gelaufen und das in einer Zeit, die in der Branche als Base gilt, wo Immobilien bundesweit im Schnitt an Wert verlieren. Mecklenburg-Vorpommern ist im Kommen, sagt er. Die Leute wollen sich ein Stück Land sichern, das an der Ostseeküste liegt oder wenigstens nahe daran. Und je höher die erzielten Preise, desto besser für den Auktionator.
Wir kriegen eine Kotage vom Ersteher in Höhe von 6%, zuzüglich Mehrwertsteuer, also 6,96, also rund 7%.
Macht bei der Villa in Rostock, die für etwas über 1 Million Mark wegging, beispielsweise immerhin fast 70.000 Mark. Wir verkaufen Ihre Immobilie in Mecklenburg-Vorpommern sowie an Nord- und Ostsee mit Sicherheit zum Höchstgebot, wirbt der Auktionsprospekt schon für die nächste Versteigerung. Die ist für Anfang November angesetzt.
Das Podium heute aus Mecklenburg-Vorpommern von unserem Landeskorrespondenten Axel Flemming. 7.58 Uhr ist es, 8:02. Sie hören den Deutschlandfunk.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit, Ländereport.
Bis 13:30 weiterhin mit Gabi Wuttke. Heute geht es nach Schleswig und Jütland. Trotz einer wechselvollen und kriegerischen Geschichte kommen Deutsche und Dänen inzwischen gut miteinander aus. Frank Politz hat für uns einen Mann mit einer denkwürdigen Familiengeschichte und einem entsprechenden Beruf besucht.
Sein Name? Klaus Nissen. Alter? 37. Familienstand? Ledig. Beruf? Wirtschaftsdolmetscher. Arbeitsort? Appenrade, eine Kleinstadt in Sønderjylland, Südjütland, dänisches Grenzgebiet zur Bundesrepublik. Nissen selbst zu dem, was er dort macht.
Ich bin tätig bei der Wirtschaftsförderung, wo mein Tätigkeitsbereich die deutsch-dänische Kooperation ist.
Die Region, genauer die seit 1997 sogenannte Euro-Region Schleswig-Sønderjylland, umfasst über 8000 Quadratkilometer. Der deutsche und der dänische Teil, beide dicht an Nord- und Ostsee, sind nahezu gleich groß. Die Bevölkerungszahlen jedoch unterscheiden sich gewaltig. Nur etwas mehr als 250.000 Menschen sind's in Dänemark, knapp 450.000 dagegen leben auf deutscher Seite in Schleswig-Holstein. Dort beginnt die Region etwa in Höhe des Nordostseekanals, folgt der quer durchs Land fließenden Eider. Und in Sønderjylland reicht das Gebiet bis fast hinauf nach Kolding, lehnt sich dort ebenfalls einem Flussverlauf an, jenem der Königsau. Klaus Nissen kennt die ganze Gegend ziemlich gut. Dort wurde er geboren, dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dort lebt und arbeitet er heute noch. Und zwar gern, wie er sagt.
Das Leben zwischen den zwei Meeren, die Vielfältigkeit der Natur, das ist halt meine Heimat.
Das deutsch-dänische Grenzgebiet, eine wechselvolle Landschaft. Zwar mit wenig Wäldern, dafür jedoch weiten Äckern und Wiesen. Dazwischen kleine Gräben, Flüsse und Seen, mancherorts auch Moore. Besonders auffallend die vielen, oft kirchturmhohen Windräder und, typisch für den Norden, sogenannte Knicks, dichte Reihen aus Buschwerk, angepflanzt auf Erdwellen als natürlicher Schutz vor den häufig steifen Brisen, die über jene geschichtsträchtige Gegend hinwegfegen. Dieses Gebiet gehörte ehemals zum Herzogtum Schleswig. Und 1460 hatten die deutschen Herzöge sowie der dänische König im Vertrag von Ripen vereinbart, Schleswig und Holstein sollten, ob ewig ungedehlt, auf ewig ungeteilt bleiben. Trotzdem gab es in den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder Gezerre um den Landesteil, kleine und größere Konflikte, 1864 gar einen Krieg. Preußen gewann, Dänemark verlor Schleswig. Ruhe war damit aber nicht eingekehrt, es rumorte weiter. In der Folge wurde 1920 eine Volksabstimmung über den künftigen Verbleib der Region abgehalten. Ergebnis: eine Zweiteilung. Nordschleswig ging an Dänemark, der Süden an Deutschland. Damit bekam die bloß 69 Kilometer lange Grenze zwischen beiden Staaten jenen Verlauf, den sie heute noch hat. Von Flensburg im Osten quer übers Land nach Sylt an der Nordseeküste. Und eben über diese Grenze marschierten im Frühjahr 1940 Hitlers Truppen in Dänemark ein. In der Familiengeschichte von Klaus Nissen ein besonderer Punkt.
Meine Mutter ist Kriegskind. Meine Großmutter hatte ein Verhältnis mit einem Wehrmachtsoffizier und daraus ist halt meine Mutter resultiert.
Aber der Vater ist Däne.
Der Vater ist Däne.
Und auch Klaus Nissen ist dänischer Staatsbürger, aber eben mit deutschen Vorfahren. Und quasi so, als ob ihm die unterschiedliche Herkunft seiner Ahnen Verpflichtung wäre, ist der 37-Jährige überzeugter Europäer. Meine Heimat ist die Region, aber Europa liegt mir am Herzen, sagt er und erklärt dazu.
Wenn ich das so prioritieren sollte, bin ich erst einmal Regionalist, bin ich Europäer und dann bin ich vielleicht an dritter oder vierter Stelle Däne. Es ist mir halt wichtig, in Bezug auf Europa, dass wir uns näher kommen.
Das sehen manche allerdings anders. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es in Skandinavien und mithin ebenso in Dänemark bei vielen Menschen Vorbehalte gibt gegen Europa. Deutlich wurde das wieder im Frühjahr, gegen Ende März. Da trat an der deutsch-dänischen Trennlinie das Schengen-Abkommen in Kraft. Seither können Reisende die einzige Landgrenze zwischen Westeuropa und Skandinavien an allen Stellen und jederzeit kontrollfrei überqueren. So wie das zum Beispiel zwischen der Bundesrepublik, Frankreich und den Benelux-Ländern schon seit Jahren üblich ist. Doch auf dänischer Seite zeigten sich davon längst nicht alle begeistert.
Also eine Welt, die dabei ist, in Kriminalität unterzutauchen, da kann man das nicht machen.
Wir sind sehr dagegen, dass wir nicht eine, so wie so sagen, eine Haupttür haben, wo man bestimmen kann, wer rein und raus geht.
Ich bin auch nicht dafür. Ich meine, das fungiere gut so, wie wir es hatten.
Grund für solch ablehnende Äußerungen ist auch, dass manche befürchten, im zusammenwachsenden Europa an nationaler Identität einzubüßen. Und die spielt vor dem Hintergrund der wechselvollen Geschichte des Grenzlandes eine nicht unbeträchtliche Rolle. Die dänische Nationalhymne. Mindestens ebenso bedeutsam, vielleicht sogar noch wichtiger, ist vielen Dänen in Sønderjylland das weiße Kreuz auf rotem Grund, der Dannebrog, die Nationalflagge. Dazu Jörgen Kühl, Grenzlandhistoriker.
Sie wird in vielerlei Zusammenhängen hervorgeholt, sowohl gesellschaftlich als auch privater Natur, zum Beispiel Kindergeburtstage.
Aber das hat ja wohl auch damit zu tun, der Däne als solcher hat ein anderes Verhältnis zum Begriff Nation oder zum Nationalen. Ne?
Ja, und das ist eben der entscheidende Unterschied zwischen Deutsch und Dänisch, auch im Grenzbereich hier, weil man in Deutschland auf der deutschen Seite Probleme hat mit dem Nationalen, spätestens nach den Verbrechen des Nationalsozialismus und viel eher sich als Europäer aufwässt und zumindest jeweils auch den europäischen Bezugsrahmen herstellt. In Dänemark ist man zunächst Däne, und dann kommt die skandinavische Identität und dann das europäische hinzu. Das heißt, es ist anders aufgebaut, anders strukturiert. Man ist mehr explizit national, als man es südlich der Grenze ist.
Trotzdem, im Gebiet Schleswig-Sønderjylland kommen beide Seiten alles in allem gut miteinander aus. Es ist zwar keine überschäumende Völkerfreundschaft, aber inzwischen doch eine respektabel konstruktive Koexistenz. Und das hat, ebenso wie anderenorts, auch im deutsch-dänischen Grenzland seine Zeit gebraucht.
Wer heutzutage von Dänemark nach Deutschland muss oder umgekehrt, der setzt sich einfach ins Auto oder in einen Zug und fährt los. Binnen weniger Minuten ist man dann problemlos auf der jeweils anderen Seite. Im Grenzland hat sich vor allem in den letzten 2-3 Jahrzehnten vieles normalisiert. Aber es gibt auch immer noch manche Unterschiede, zum Beispiel in der Wirtschaft. Im deutschen Norden läuft sie nicht gerade gut. Im Stadtgebiet Flensburg sowie in den beiden Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sieht's ökonomisch eher mau aus. Ulrich Spitzer von der Industrie- und Handelskammer Flensburg sagt:
Man hat sicherlich hier eine Region, die von der Struktur nicht stark ist. Mit anderen Worten, es ist strukturell schwach.
Das spiegelt sich wieder in der Arbeitslosenquote. Gegen Ende vorigen Monats betrug sie für ganz Schleswig-Holstein 7,8%. Flensburg hingegen hatte 12 und damit die höchste Quote aller kreisfreien Städte im nördlichsten Bundesland. Völlig anders die Situation beim Nachbarn in Sönner-Jylland. Da ist die Arbeitslosigkeit erheblich niedriger, liegt bei etwa 3-4%. Die Wirtschaft brummt in Süddänemark, obwohl sie sich von jener auf schleswig-holsteinischer Seite strukturell nicht großartig abhebt, wie Klaus Nissen erklärt.
Wir haben in der Region ca. 40.000 Unternehmen und von denen gehören in etwa 88% zu dem Bereich kleiner mittelständischer Unternehmen. Das ist innerhalb des produzierenden Gewerbes, Lebensmittelverarbeitung, industrielle Produktion. Wachsend ist halt auch der Bereich Elektronik-Software. Es ist ein, ich würde sagen, passender Mix von Betrieben hier in der Region. Die Exportquote der Unternehmen hier in der Region ist überdurchschnittlich groß, bis zu 75%. Es liegt daran, dass erstens sind wir ganz in ein kleines Land und hier in der Grenzregion haben wir halt gelernt, uns anzupassen. Und ich denke, das ist einer der wesentlichsten Gründe, warum es hier wirtschaftlich so gut geht. Man passt sich an, erlernt Fremdsprachen, lässt sich weiterbilden, auch während des Arbeitslebens. Die meisten Arbeitnehmer haben halt auch erkannt, ich fange nicht in einem Betrieb an, bin da 40, 50 Jahre, bis ich pensioniert werde. Ich bleibe da vielleicht 5-10 Jahre und dann schauen wir, was kommt.
Regionale Kooperation über Ländergrenzen hinweg ist immer auch eine Frage der Sprache. Wie überall, wo Staatsgebiete aufeinandertreffen, ist das auch so im Gebiet Schleswig-Sönner-Jylland. Klaus Nissen jedoch hat damit kein Problem. Er kann Englisch ebenso wie Deutsch und Dänisch.
In der Region Schleswig-Sönner-Jylland herrscht eine so große Sprachenvielfalt wie in keiner anderen deutschen Grenzregion. Renate Schnack erklärt dazu.
Wir sprechen hier 5 Sprachen Seite an Seite. Da wären die Amtssprachen, Hochdeutsch und Hochdänisch, wenn ich es mal so sagen darf. Und dann haben wir Plattdeutsch als Regionalsprache, Sønderjysk auch als Regionalsprache auf der dänischen Seite. Und dann sprechen wir noch Friesisch, und zwar nochmal in verschiedenen Dialekten sogar.
Renate Schnack ist Angestellte der Kieler Landesregierung, arbeitet als Beauftragte für Minderheiten. Da sind vor allem entlang der Nordseeküste und auf den Inseln des Wattenmeeres die Friesen, etwa 10.000 an der Zahl. Mithin die kleinste Gruppe unter den Minderheiten im Grenzland. Außerdem gibt es infolge der Volksabstimmung von 1920 mit dem Resultat der Zweiteilung Schleswigs auf dänischer Seite eine deutsche Minderheit mit ca. 15.000 bis 20.000 Köpfen. Und analog dazu lebt im Norden Schleswig-Holsteins eine über 40.000 Menschen zählende Minderheit der Dänen.
In Appenrade erscheint für die deutsche Minderheit der Nordschleswiger mit knapp 4000 Blatt Auflage die zweitkleinste Zeitung in ganz Dänemark. Und in Flensburg, also auf deutscher Seite, kommt mit einer Auflage von etwas über 7000 Exemplaren Flensborg Avis heraus. Ein besonderes Blatt. Nicht nur, weil es Presseorgan für eine Minderheit ist, sondern auch, weil jede Ausgabe von Flensborg Avis im Gegensatz zum Nordschleswiger zweisprachig gedruckt wird, auf Dänisch und Deutsch.
Die Arbeit der Minderheiten wird hauptsächlich durch Staatsgelder aus Kopenhagen, Berlin und Kiel finanziert. Der dänische Anteil, auch für die deutsche Minderheit, ist inzwischen jedoch weitaus höher als jener der Bundesrepublik. Folge der knappen Kassen hierzulande.
Die Politik hat lange gebraucht, um zusammen mit den Menschen in der Region Schleswig-Sönner-Jylland so weit zu kommen, wie man heute ist. Das deutsch-dänische Grenzland ist nahezu ein Musterbeispiel. Und zwar dafür, dass es trotz wechselvoller und kriegerischer Geschichte möglich ist, wieder friedvoll miteinander zu leben. Ein wichtiger Faktor dabei ist Zeit. Nicht um Vergangenes zu vergessen, aber um es zu verarbeiten, damit sich neue Gemeinsamkeiten entwickeln können zugunsten nachfolgender Generationen. In diesem Sinne meint Klaus Nissen:
Es ist mir wichtig, dass wir uns kennenlernen. Und ich denke mir, dass wir querbeet Europa in Wirklichkeit überhaupt nicht so verschieden sind, wie einige uns machen wollen.
Ein Länderreport von Frank Poditz aus der Grenzregion zwischen Schleswig und Jütland. Am nächsten Dienstag im Länderreport Grenzgänger. Da geht's von Baden-Württemberg ins Elsass und zurück. Dies war die Ortszeit am Mittag. Gabi Wurt gewünscht Ihnen einen schönen Nachmittag. Um 13:30 geht's weiter mit dem Kakadu.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 246. Unter Demokratie versteht man, dass das Volk entscheidet, aber meist geschieht das nicht durch Volksentscheide, sondern durch die Wahl von Parlamenten. Parlamente gibt es in Deutschland auf 3 Ebenen, in den Städten und in den Bundesländern, und für ganz Deutschland gibt es den Bundestag. Für wichtige Entscheidungen genügt es nicht, wenn im Parlament die Mehrheit dafür ist. Für manche Entscheidungen braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Oft muss auch noch das Oberhaus zustimmen. Das ist in Deutschland der Bundesrat, den die Regierungen der Länder bilden. Zum Beispiel kann der Bundestag mit einfacher Mehrheit beschließen, einen Dosenpfand einzuführen, aber ein Gesetz wird daraus erst, wenn der Bundesrat zugestimmt hat. In Europa ist durch die EU noch eine 4. Ebene hinzugekommen, aber da hat das Parlament nicht viel zu sagen. Die aus 20 Kommissaren bestehende europäische Regierung wird vom Europäischen Rat kontrolliert. Den bilden die Regierungschefs der 15 EU-Staaten. Der Ratsvorsitz wechselt alle 6 Monate. Unter französischem Vorsitz hat der Rat Anfang Dezember in Nizza getagt. Am 1. Januar 2001 hat Schweden den Vorsitz übernommen. Unter schwedischem Vorsitz hat die Ratstagung am 15. Juni in Göteborg stattgefunden. Dabei ging es wieder einmal darum, wie man in der EU für mehr Demokratie sorgen kann. 13 Staaten wollen in die EU, Zypern, Malta, die Türkei und 10 osteuropäische Staaten. Auch wenn 2004 erstmal nur Estland, Polen, Slowenien, Tschechien und Zypern dazukommen, kann man mit 21 Staaten im Europäischen Rat nicht mehr so viel einstimmig entscheiden wie bisher. Deshalb stehen im Vertrag von Nizza neue Regeln für Mehrheitsentscheidungen. Dieser Vertrag kann aber nur in Kraft treten, wenn alle 15 EU-Staaten damit einverstanden sind. In 14 Staaten entscheidet das Parlament über die Ratifizierung, aber in Irland braucht man dafür einen Volksentscheid und der ist am 7. Juni negativ ausgefallen. 54% waren dagegen. Die Situation ist so ähnlich wie nach der Volksabstimmung am 28. September in Dänemark. Da haben sich 53% gegen den Euro entschieden. Daraufhin hat man akzeptiert, dass Dänemark bei diesem Schritt der Integration nicht mitgeht. Wenn es aber darum geht, wie die EU künftig funktionieren soll, müssen alle dabei mitmachen. Deshalb müssen die Iren noch einmal abstimmen, und das kann man auch damit rechtfertigen, dass am 7. Juni nur 33% ihre Stimme abgegeben haben. Wenn alle 15 Staaten den Vertrag von Nizza ratifizieren, kann man die EU erweitern, aber zufrieden kann man damit nicht sein. Viele Europäer klagen darüber, dass man nicht erkennt, wer wofür verantwortlich ist. Bei der CDU meint man, man könnte mit einem Verfassungsvertrag für Klarheit sorgen. Da müsste stehen, was durch die EU entschieden werden soll und was Sache der Mitgliedstaaten bleiben soll. Für eine Auflösung der Mitgliedstaaten in Europa wird es nie eine Mehrheit geben. Es wird also weiterhin 4 Ebenen geben. Deshalb muss man die Kompetenzfrage, also die Frage, wer wofür zuständig ist, was in wessen Kompetenz fällt, präzise beantworten. Für den gemeinsamen Markt und die gemeinsame Währung, den Euro, muss natürlich die EU zuständig bleiben, und die Außen- und Sicherheitspolitik sollte Europa auch gemeinsam gestalten, aber alles, was mit der Kultur und der Zivilisation zu tun hat, sollte in der Zuständigkeit der einzelnen Staaten bleiben. Zu diesem Bereich gehört zum Beispiel auch alles, was ehrenamtliche gemeinnützige Tätigkeit betrifft, denn dafür haben sich im Laufe der Jahrhunderte in Europa sehr unterschiedliche Traditionen entwickelt. In Nizza hat man beschlossen, diese Fragen bis 2004 zu klären, aber bis jetzt besteht noch nicht einmal Einigkeit darüber, wie die Diskussion darüber geführt werden soll. Von Beamten, über deren Diskussionen man nicht viel erfährt, oder von Parlamentsabgeordneten. Die CDU schlägt vor, dass Vertreter der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments darüber diskutieren und eine Lösung erarbeiten sollen, zu der dann die Regierungen Stellung nehmen können. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 246. Danke.